Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast und einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos gehen wir nun schon in die 27. Runde. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. In unserem neuen Talk berichten wir neben unseren letzten Reisen auch über neue Investments. Lars stellt eine neue P2P-Plattform vor, ich spreche über Edelmetalle und Luis von seinen Ergebnissen im Optionshandel. Dazu haben wir viele weitere interessante Punkte besprochen. Bleib einfach dabei und höre uns zu. Viel Spaß nun mit einer neuen Folge der Schatzmeister. Euer Alex.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 27. Folge der Schatzmeister. Die ersten, glaube ich, in diesem Jahr, oder?
Ja, aber schon.
So ist es. Dank Lars Abwesenheit und Besuch bei den Pinguinen, aber da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen. Wollen wir uns heute im Schwerpunkt beschäftigen, nachdem wir ja Ende letzten Jahres unsere neuen Prognosen fürs Börsenjahr 2025 abgegeben haben, mit den aktuell sich eventuell abzeichnenden Umbrüchen, mit dem Wandel in der Börsenwelt und wie wir dann gegebenenfalls damit umzugehen beabsichtigen. Doch vorher wollen wir wissen, was ist denn so Neues bei uns passiert und was gab es für neue Investitionen oder auch Strategiewechsel etc. Von daher, lass uns erstmal damit anfangen von den Neuigkeiten. Lars, ich bin schon auf deinen Reisebericht ganz gespannt.
Ja, ich war ja in der Antarktis, habt ihr ja mitbekommen, mit der Nomad Cruise. War nicht so eine richtige Nomad Cruise, wie es sonst immer war, also keine Konferenz auf See. Zwar mehr so ein bisschen war auch als Expedition ausgeschrieben. Also man war keine Kreuzfahrt, man war zweimal am Tag mit den Schlauchbooten unterwegs und da gab es Workshops den ganzen Tag zu Umwelt, Tieren und dem ganzen Kram. Echt richtig cool. Und ich hatte mir vorher echt viele Gedanken gemacht, wie das so sein wird. Aber ich muss sagen, die Realität, das hat nochmal die Erwartung doch deutlich übertroffen. Allein schon, wir sind irgendwie nachts in der Antarktis angekommen, wo man dann morgens halt rauskommt und da ist halt diese riesigen Eisberge, die dreimal so groß sind wie das Schiff und die ganzen Tiere, manchmal Tausende von Pinguinen, die da rumsitzen. Geniale Landschaften, aber natürlich auch eisige Kälte. Also es war gar nicht mal so kalt von der Temperatur her, aber sobald der Wind halt auffrischt, hast du halt ruckzuck gefühlt minus 20 Grad und dann kannst du es halt nicht ganz so lange draußen auf den Schlauchbooten aushalten. Selbst wenn du halt drei Lagen anhast, wird das doch relativ fix kalt, wenn man sich da nicht bewegen kann. Und da gab es ja noch diese spaßige Drakenpassage. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist der Bereich zwischen der Südspitze Argentiniens und der antarktischen Halbinsel, die ja bekannt ist für die hohe See. Wir hatten echt Glück. Wir hatten nur auf dem Hinweg 2 Meter hohe Wellen, auf dem Rückweg 3 Meter hohe Wellen. Aber wir hatten ein relativ kleines Schiff ohne Stabilisatoren wie ein Kreuzfahrtschiff hat. Und allein dieser Unterschied zwischen 2 und 3 Meter, der war so heftig. Also mein Kollege, mit dem ich am Zimmer war, der hat fast 48 Stunden lang gekotzt. und das Schiff hat ordentlich geschaukelt. Und auch ein Fun-Fact, bei dem Schiff waren auch wirklich auf dem gesamten Schiff überall Kotztüten verteilt. Es war immer eine in Griffreichweite, damit man halt entsprechend dann sich entleeren konnte. Und das Schiff war auch ziemlich leer dann auf dem Rückweg. Also wenn man in der Bar saß oder so, da war da vielleicht nur die Hälfte von den Leuten drin, die man so während der Antarktis-Reise gesehen hat. Ja, aber an sich würde es auf jeden Fall nochmal machen, aber es war viel zu kurz. Es waren jetzt, ich glaube, 10 Tage. Aber du hast alleine schon 2 Tage An- und Abreise durch die Drakenpassage. Aber es gibt noch so einen Trip von Argentinien nach Neuseeland über die Antarktis. Das geht, glaube ich, 29 Tage mit Hubschraubern. Das wäre nochmal was ich machen möchte. Aber der wird nur, weiß ich nicht, alle 5 Jahre mal angeboten. Das wäre nochmal richtig interessant. Kostet natürlich eine Menge Geld. Aber lohnt sich auf jeden Fall, anstatt sich mal ein neues Auto zu kaufen oder so, sollte man lieber sowas machen.
Hört sich interessant an. Von wo seid ihr gestartet?
Ja, von Ushuaia in Argentinien. Da starten eigentlich alle Kreuzfahrten und Expeditionen von dort aus. Aber da war, ich habe noch so ein schönes Foto, da ist unser Schiff drauf. Das war so ein im Vergleich kleines Schiff gewesen. Aber es gibt ja auch richtig fette Kreuzfahrtschiffe, die in die Antarktis fahren. Mit teilweise 300, 400 Menschen drauf. Also es ist groß für die Kreuzfahrtschiffe in der Antarktis. Ich glaube, unseres hatte so 80. Das ist schon ganz witzig. Also wir hatten so einen alten russischen Eisbrecher und die anderen, was waren so Hightech-Kreuzfahrtschiffe, aber dann zahlst du halt auch locker mal das 2- oder 3-fache für so einen Trip.
Interessant.
Wahrscheinlich wackelt es dann auch ein bisschen weniger, oder?
Ja,
Ich glaube, je größer die Boote,
wahrscheinlich.
desto wie beim Flugzeug, desto weniger wackelt es dann auch so ein bisschen, ja.
Ja, genau. Aber gut, kann ich mir nicht leisten, deswegen musste ich halt die Sparvariante nehmen. War aber schon okay.
Ja, okay. Gibt es da irgendwie Saison, dass du sagst, man kann immer nur zu einer bestimmten Zeit fahren oder machen die das ganze Jahr?
Nee, nee, das war jetzt das Ende der Saison. Also irgendwann friert halt das Wasser zu und je nachdem, wie die Schiffe ausgestattet sind, können die nur eine bestimmte Eisdicke durchfahren. Selbst die Eisbrecher. Und ich glaube, unser Trip war der vorletzte. Und dann wechseln die ganzen Schiffe von der Antarktis in die Arktis und machen da ihre ganzen Trips. Das heißt, sie fahren ein halbes Jahr oben und ein halbes Jahr unten. Nicht alle, aber einige davon. Dann, weil im Winter kann man in der Antarktis halt gar nicht fahren, weil du gar nicht so tief reinkommst, dass du überhaupt die Chance hast, an Land zu gehen. Ja, so war das.
Und das Rudern hält ja auch warm, ne? Wenn man im Billigschiff.
Ja, genau.
Alex, was gab es denn bei dir Neues? Auch so aufregende Reisen in menschenleere Gebiete.
Na, also ganz menschenleer war es bei uns dann nicht, aber ein bisschen halt. Wir waren halt in Australien über den Jahreswechsel, sind halt im Januar wiedergekommen, waren jetzt fast 4 Wochen da. Und es hat uns wieder mal sehr gut gefallen. Ich mag das in Australien so. Da ist wirklich, wenn du aus der Stadt rausfährst, ist dann eigentlich auch schon fast Outback. Man fährt da mal ewig rum. Und dann kommen irgendwelche kleinen Orte. Das sind oft auch so Retortenorte, die dann irgendwie so immer die gleiche Form haben, wo du so reinfährst in so eine Community. Und dann, wie so eine Blume, fährst du dann immer die 8 verschiedenen Eingänge rein und immer sieht es gleich aus. Wenn du da dein Airbnb-Haus hattest wie wir, dann musste ich auch erstmal, ich glaube, die erste 1,5 Wochen immer mit Navi nach Hause fahren. Hab nie gefunden, wo wir rein müssen. Dann kommst du abends im Dunkeln, findest nichts. Ja, Natur, wie bei Lars, war auch wunderschön und gibt es viel zu sehen in Australien. Aber so gesellschaftlich und so ist Australien irgendwie so wie Amerika, so ein bisschen irgendwie nicht so spannend. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt leben wollen. Da ist auch jeder irgendwie am Posen und also ist irgendwie ganz, ganz cringe, sagt man so, oder? Sagen die jungen Leute, oder, Lars?
Ja, genau. Cringe.
Ja,
Sag
aber
mal, wolltest du
ansonsten,
nicht auch
ich bin immer vorsichtig, da verwechselt man immer häufig was und dann wird es peinlich. Das ist
ja, lieber gar nichts sagen.
ja. Aber bevor du irgendwelche Boomer-Wörter benutzt, ist auch nicht so gut, ne?
Nee, ist auch nicht so gut. Aber in Perth wart ihr, ne? Wenn ich
Ja, ein
mich
bisschen
recht
südlich von
entsinne.
Perth, ja, aber eigentlich waren wir in 20 Minuten in der Innenstadt. Es war auch so lustig, der unser Host von dem Haus hat dann mal gesagt, ja, dann fährst du hier hin und dann kannst du da dem Auto parken und dann kannst du da noch 10 Minuten laufen, dann kannst du mit dem Zug fahren und dann bist du direkt in der Innenstadt in Perth. Ich denke mir, von dem Zug. Ich bin da immer mit dem Auto mitten rein in die Stadt und ohne, also wirklich 20 Minuten über den Highway bist du mitten in Perth, mitten da in der City. Kannst dafür echt verhältnismäßig wenig Geld parken, findest überall Parkplätze, so als ob, wenn es natürlich jedem gesagt wird, dann macht es auch keiner. Und die es dann machen, die haben dann da irgendwie alle Möglichkeiten. Also die haben da auch echt, also so Lichtermarkt, also Weihnachtsmarkt, sowas gab es jetzt da nicht und so. Aber es war schon echt sehr, sehr schön anzusehen. Und da kann man irgendwie auch viel machen, mit auf dem Fluss da rumfahren und ans Meer gehen. Wir haben uns einen Containerhafen angeschaut. Also, weiß ich auch nicht, bin dann immer so. Muss mir irgendwelche Firmen angucken. Da gibt es auch einen riesen Gewerbepark, das ist südlich von Perth, das ist einer der größten in ganz Australien. Also in Deutschland würden wir sagen Gewerbepark, ja, das ist da wahrscheinlich eher so eine Schwerindustrie. Auf der einen Seite am Meer ist die Schwerindustrie, daneben ist so die Zulieferindustrie. Und da fährst du, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde mit dem Auto, mit dem Highway, so halb durch das Gebiet durch. Also sind Ölraffinerien, da ist alles dabei, ja. Also auch ganz viele Firmen aus meinem Depot. Ich glaube, BHP ist da, BP, Air Products und, die dort alle riesige Anlagen haben. Auch bei Google sieht es einfach aus wie so eine, ja, keine Ahnung, Mondstation oder so. Und das leuchtet alles nachts. Hubschrauber fliegen da rum. Also es ist total crazy. Und das ist mit einer der größten Standorte in Australien, wo unter anderem auch die Nickelproduktion von BHP ist, die sie jetzt schließen wollen, hatte ich auch schon mal erwähnt. Und was ich leider nicht geschafft habe, ist diese Goldmine mir anschauen. Da gibt es eine Goldmine. Die ist ungefähr 1500 Kilometer von Perth entfernt. Also auf der Karte, wenn du so das Auto leist und Mietwagen hast, dann sagst du, willst du ungefähr hier so, dann sieht es aus so ein Stück, weißt. Und dann sagen die, ja, das kostet dann extra, weil da muss man irgendwie, man darf nur im Umkreis von 500 Kilometern fahren. Und da habe ich gesagt, ja, dann fahre ich da hin und dachte, ja, es kostet extra. Und dann dachte ich mir, okay, wieso kostet extra? Ja, na, weil es ist ja 1500 Kilometer. Dachte ich, ja gut, hin und zurück oder wie, oder keine Ahnung. Also es ist ewig weit dort in der Pampa, da fahre ich ja 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Und dann gibt es da wohl bloß ein Motel und so. Hätte ich mir gerne angeschaut, aber irgendwie hat es mich da nicht gereizt, weil meine Mädels da keinen Bock drauf hatten. Und alleine so viel Podcast kannst du ja auch nicht hören, wollte ich da jetzt auch nicht durch die Gegend fahren. Ich habe mir das bei YouTube und bei Google angeguckt, die Bilder. Ja, auch okay. Aber
Muss
irgendwann
reichen.
mal, ja, muss reichen. Nur wegen Pinguin, weißt du, habe ich mir auch angeguckt. Muss jetzt nicht zwingend da in die Kälte mit dem ganzen Gewackel da. Ja, aber wenn ich mal irgendwo an der anderen Stelle so eine Mine sehe, die dann so spiralförmig da ewig in den Boden geht, ich glaube, das ist schon mal extrem interessant. Oder mit den riesen Baggern dort, diese haushohen Kipper, nicht Bagger, Kipper.
Ja, die LKW.
Wobei, wenn du so einen großen Kipper hast, brauchst du auch so einen großen Bagger. Also wird es die wahrscheinlich da auch geben. Ja.
Vermutlich.
Ja,
Aber da
ansonsten
kannst
nach
du ja auch
Urlaub.
hier zu den Braunkohletageabbau fahren, wenn du große Bagger sehen willst hier in
Ja, ist
Deutschland.
irgendwie, ja, irgendwie, ich weiß, habe ich auch mal gesehen bei Cottbus, aber es war gar nicht so spektakulär. Vielleicht war es in Brandenburg war. Ja, ansonsten nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wir wollten jetzt eine Japan-Reise machen, auch eine Kreuzfahrt mit AIDA. Und haben wir da irgendwie immer gewartet und gewartet, dass sie da irgendwie Kontingente freigeben. Aber offensichtlich ist es eine Reise, die noch vorher noch nicht angeboten wurde, dadurch ein großes Interesse geweckt hat. Und da gab es bis zum Schluss jetzt irgendwie nur Innenkabinen. Und da habe ich also gar keinen Bock drauf. Also ich brauche schon einen Balkon oder sowas. Und da gab es nichts. Die ist fast ausgebucht, die Reise. Die haben dann noch ein paar wenige Kabinen frei. Ja, da ist es für uns jetzt erstmal ins Wasser gefallen. Ein bisschen ärgerlich, weil die hatten da echt eine Menge Stationen. 19 Tage, nur Japan. Das war schon cool. Einmal drumherum, hätten wir gerne gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist ja in einem Monat jetzt, was wir da machen. Spontan irgendwo vielleicht so nach Japan fahren. Und dann in so einer kleinen Kiste sitzen. 14 Tage. Wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub. Ja. Diesmal kann ich noch nicht sagen, was wird.
Wenn ihr nach Japan fahrt, dann können wir uns da treffen, weil ich bin nämlich in einem Monat auch da.
Ja, wann
Mal
denn?
wieder.
Schon wieder, genau.
Ja.
P2P-Plattform besuchen oder was?
Genau, schon
Japanisch.
wieder. Nee, jetzt exakt 40 Tagen. 39. Weiß gerade das Datum nicht. Irgendwann in den Osterferien.
Ja, aber Japan ist ja auch nicht nur Brandenburg, ne? Das ist ja schon ein bisschen größer. Wo bist du denn da?
Osaka, Kyoto und Tokio.
Hm, okay. Schreibe ich mir
Ja,
auf.
aber wenn, also ich, du hast gerade gesagt, 19 Stationen mit dem Kreuzfahrtschiff um Japan.
Nein,
Wie
nein,
lange
nein,
macht man
19
das?
Tage. 19 Tage. Die machen dann jeden zweiten Tag irgendwo. Da waren schon bestimmt 7, 8 Stationen.
Aber warum macht man das mit dem Kreuzfahrtschiff? Warum fährt man nicht einfach durch Japan
Ich
mit
finde
dem
es cool mit
Zug?
dem Kreuzfahrtschiff. Also, da ja, kann man auch
Okay.
mal mit dem Zug. Natürlich Backpacken und so weiter. Aber ich bin ja schon ein bisschen älter und das Kreuzfahrtschiff hat sich jetzt echt angeboten. Also, wir hatten es ja schon mal. Da waren halt nur 2 Stationen mit Japan dabei. Aber man kann halt mal so, bing, so punktuell mal eintauchen und dann ganz wieder auf dein Schiff zurück. Finde ich schon spannend. Ja, und die ganzen Orte, die alle selber abzufahren in 14 Tagen, ich glaube, das ist schon dann eher eine Herausforderung. Da kannst du dir vielleicht so ein Teil rauspicken und dann dort natürlich dann länger bleiben als nur einen Tag. Aber in dem Fall hätte man erstmal einen großen Überblick bekommen.
Na, das geht so einfach in Japan gerade. Also da brauchst du echt kein Schiff. Bist mit dem Zug,
Naja.
bist du in ein paar Stunden überall.
Ja, und dann
Auch
musst du ja
ohne
drin
Rucksack.
bleiben. Musst ja bleiben. Ja, Rucksack im Rücken und so.
Gut, aber soll
Hat
ja nicht das
ja, er
Thema
hat ja,
sein.
er hat ja, er hat ja ein Rentnervisum. Genau.
No, naja, egal. Vielleicht sehen wir uns ja. Okay.
Kann man nochmal später drüber reden.
Ja, mit so spektakulären Reisen kann ich leider nicht dienen, aber immerhin spektakuläre Musik. Ich muss sagen, das Highlight im Jahr, beziehungsweise ja schon fast Jahrzehnt, möchte ich sagen, hier rein musikalisch gesehen bei mir, war tatsächlich erst letzten Samstag. Da war ich auf einem Konzert bei einer meiner absoluten Lieblingsbands, die ich auch schon seit 35 Jahren verfolge, nämlich Manowar. Und eine Metalband der ganz frühen Stunde. Und die Herren sind ja langsam auch über 70 und vermutlich eine der letzten Gelegenheiten, die dann nochmal live zu sehen. Und das war dann in Krefeld. Und ich muss sagen, also wenn ich mit 70 dann noch so fit wäre und auf der Bühne so rumtonen könnte und noch so eine Stimme hätte, Respekt. Und diejenigen, die ja noch an Tickets kommen können oder sich das noch überlegen. Ich kann auf jeden Fall dazu raten, war eine klasse Show, viele klassische Lieder gespielt und ja, sehr unterhaltsam, toller Abend. Das noch als kleiner Veranstaltungstipp für diejenigen, die in Deutschland noch was suchen.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Foto von dir, Luis, du auf dem Rockkonzert? Habe ich noch nie gesehen. Du erzählst immer davon, aber.
Du
Ja,
erzählst immer davon.
könnte natürlich mit dem Betrunkenheitszustand zu erklären sein,
Eben
dass
deswegen
die.
will ich das Foto sehen.
Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, irgendwo gibt es welche. Ja. Ja, Übrigens aber, wo du sagst, Foto, das also der einzige wirklich nervende Punkt, und das verstehe ich nicht. Du hast locker mal 10% der Leute gehabt, die gar nicht die Darbietung genossen haben, sondern die wirklich die ganze Zeit die
Am Handy.
Veranstaltung aufgenommen haben am
Ja.
Handy. Das heißt, sie haben sich die ganze Zeit auf den beschissenen kleinen Bildschirm konzentriert und dass das auch richtig ausgerichtet ist und haben dafür ein teures Ticket gekauft und bringen sich dafür um die ja, Erfahrung der Gegenwart. Ja, also das Konzert da wirklich auch zu genießen und stattdessen zu dokumentieren, dass sie dabei waren. Also das geht mir auch nicht in den Kopf. Ja, ich meine, dann brauche ich auch gar nicht hingehen und dann kann ich mir. Also vor ein paar Jahren nicht gesagt, dann hol dir halt eine DVD zu der Veranstaltung. Ja, da hast du ja mehr von als ein selbstgezimmertes Handyvideo, was du sowieso nie wieder anguckst. Ja, also gut.
Das ist, glaube ich, ein völlig normal in der heutigen Zeit. Das war in der Antarktis auch so. Also teilweise gerade die Chinesen, die waren die ganze Zeit mit ihren technischen Geräten so beschäftigt. Teilweise haben die Kameras getragen, die alles mitgefilmt haben und den ganzen Kram. Also, total verrückt. Also.
Oh Mann.
Ja, so ist das. Gut. Gehen wir über zu den Geldgeschäften. Lars, was hat sich denn seit unserem letzten Zusammentreffen bei dir im Portfolio getan?
Ja, einiges. Wo soll ich anfangen?
Wann war
Kryptos,
das überhaupt?
P2P.
Dezember, Mitte Dezember, Anfang Dezember oder wann war das?
Ja, in den letzten Jahres, genau.
Ja, also.
Vielleicht nur ja, mach Pareto verteilt, die 80%, die von den 20% dominiert werden, ja.
Also da ihr ja primär immer über Aktien berichtet, fang ich vielleicht mal an mit meinem Bereich im P2P. Ich glaube, über ein Unternehmen haben wir noch gar nicht gesprochen. Das habe ich damals gar nicht euch vorgestellt, als ich das angefangen hatte. Das ist Ventus Energy. Das ist eine Plattform, die gibt es seit Oktober letzten Jahres oder September letzten Jahres, bin mir gerade nicht sicher. Und die finanzieren privat geführte Kraftwerke in Lettland, die kaufen die auf und sammeln dafür Geld ein, unter anderem durch Mezzaninkapital. Das ist eine Mischung aus Mezzaninkapital und Senior Loans. Und da geht es extrem um Geschwindigkeit. Das heißt, die kaufen die Dinger so schnell wie möglich ein, nehmen die in Betrieb und dann halt wieder aus dem Cashflow die entsprechenden Zinsen zurückzuzahlen und das Darlehen. Und da gibt es aktuell eine Ausschüttungsrendite von rund 18% und die machen auch kräftig Cashback-Aktionen. Aktuell gab es irgendeine mit bis zu 6%, je nachdem, wie viel man investiert hat. Ja, und da habe ich nochmal ja, richtig was reingeknallt. Ist tatsächlich mittlerweile eine recht große Position in meinem Portfolio. Weil ich auch schon gesehen habe, tatsächlich, wie ein so ein Kraftwerk online gegangen ist. Ich war zur ersten Einweihung da, das ist schon ziemlich beachtlich gewesen und sicherlich eine spannende Sache. Und das Coole ist natürlich ganz P2P-mäßig, man kriegt täglich seine Zinsen ausgeschüttet und kann die sich auszahlen lassen. Aber das Kapital, was man halt hinterlegt hat, das ist halt je nach Projektzeitraum geblockt, 1 bis 2 Jahre. Es gibt so eine Möglichkeit auf Early Exit, wenn dir ein anderer Investor dein Geld halt abkauft, deine Forderungen, das geht. Aber ansonsten kommst du da halt nicht raus und das Hauptkapital ist geblockt, aber du kannst es halt theoretisch dann, ja, kriegst halt täglich deine Zinsen sozusagen wie auf einem Tagesgeldkonto, sogar noch besser als Tagesgeldkonto, aber natürlich vom Risiko her nicht vergleichbar, nicht, dass das jemand verwechselt. Aber das ist aktuell in der Community ein großes Thema, weil es auch so ein paar kontroverse Figuren gibt, die halt im Unternehmen auch sitzen, aber super spannend und ja, bin ich mal gespannt, wo das noch hingeht. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr leicht Geld verdienen aktuell. Ich glaube, derzeit ist meine Rendite seit dem Beginn bei irgendwas um die 44% durch die ganzen Cashback-Aktionen. Wir reden dann jetzt hier nur von der Ausschüttungsrendite. Ist ja immer, die Rendite ist ja gleich Ausschüttung bei P2P. Und ja, das ist ganz lecker. Das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen.
Wie ist es
Aber ging nämlich
denn, ganz kurz, ich habe nur eine
ja,
Frage, wenn du
klar.
sagst mit Kraftwerken, klang jetzt nicht so nach Raketentechnik wie Elon Musk oder so. Warum wären dann, wenn es so ein lukratives Geschäft ist, womit man innerhalb kurzer Zeit so eine hohen Renditen macht, warum werden dann solche Sachen verkauft? Also wer verkauft Kraftwerke, um zu sagen, hier mach du da deinen Reibach mit? Weißt du, ich meine,
Ja, gut, dass du fragst.
wo ist da der Haken?
Da gibt es ein Expertenteam, was da drin sitzt und die sind super vernetzt in Lettland und meistens, also das erste Kraftwerk, was aufgekauft wurde, das war was gehörte einem Ehepaar, die schon relativ alt waren und das loswerden wollten, weil die das einfach nicht mehr führen wollten. Und das andere, was jetzt noch in Betrieb gehen sollte, das ist irgendwie auf einer Bilanz von der Bank gewesen, die wollten das da auch raushaben und die kaufen das halt zu, ja, möglichst einem recht großen Abschlag ein zum aktuellen Wert. Und ja, versuchen dann halt entsprechend ihr Geschäft damit zu machen. Also das sind keine Kraftwerke, die jetzt gerade voll im Saft stehen sozusagen, sondern wirklich Dinger, die die Eigentümer entsprechend loswerden wollen. Ja, und genau, das ist
Aber
keine
ganz kurz.
Raketenwissenschaft, also es sind keine Kernkraftwerke oder sowas, sondern wirklich, also ich war da drin, das ist ja, weiß nicht, es gab vier Einheiten in diesem Kraftwerk, wo ich drin war, und es hat einfach monströse Dieselmotoren. Da kann man auch nur mit Ohrenschützern rein, also echt, echt beachtlich. Also ich habe mir auch irgendwie vorgestellt, okay, da muss mehr Technik sein, aber im Prinzip ist das nur ein riesiger Automotor, der drin steht und der halt einfach nur mega Krach macht.
Aber wenn du sagst, ein Ehepaar betreibt ein Kraftwerk, also gut, da war mir klar, es ist jetzt kein Kernkraftwerk,
Also es
ja.
waren die Besitzer. Ich weiß
Aber
jetzt nicht, wie weit die da operativ tätig waren, aber die waren, glaube ich, schon beide sehr, sehr alt. Einen habe ich sogar von getroffen, den Besitzer, durch Zufall, und der war wirklich alt. Also der sollte das Ding ganz wahrscheinlich.
wie viele davon gibt es denn in Lettland? Ich meine, ist das ein Geschäftsmodell, was man so beliebig skalieren kann?
Weiß ich nicht. Ich glaube, in Zukunft sind die nicht unbedingt nur auf Lettland fokussiert. Es gibt schon einige. Ich weiß jetzt nicht, also privat geführt ist, glaube ich, irgendwie 50-50, privat und staatlich. Ich glaube, da gibt es schon einige. Das sind halt auch eher kleinere Dinger. Also es sind jetzt keine, sagen wir mal, systemrelevanten Kraftwerke oder so. Die sind alle in staatlicher Hand natürlich.
Spielt der ESG oder irgendwie sowas eine Rolle? Ich meine, wenn du sagst Diesel und so und es läuft da und brummt, dann bauen die auch neue, machen was Modernes oder?
Die bauen auch tatsächlich. Es gibt zwei Entwicklungsprojekte auf der Plattform oder drei. Ab bin ich aber jetzt persönlich nicht so groß investiert. Also ich fand einfach diesen Gedanken cool. Also da ist ein bestehendes Kraftwerk. Ich habe die Daten, ich habe die Bilanzen, ich kann sehen, was das Ding im Monat verdient. Es geht jetzt einfach nur darum, das Teil schnell zu übernehmen. Und das hat jetzt auch in dem ersten Fall geklappt. Also die machen das auch öffentlich. Also das Ding hat irgendwie einen reinen Ertrag von, weiß ich nicht, 300.000 bis 400.000 € im Monat. Also damit ihr euch eine Größenordnung vorstellen könnt. Und das läuft schon seit, keine Ahnung, gefühlt 5.000 Jahren.
Länger.
Schauen wir
Zeit
mal,
ist.
wie das so läuft.
Aber weil du gerade gesagt hast, ominöse Figuren, ich habe damals, wo du deinen Beitrag veröffentlicht hast, dass du, ich glaube, bei YouTube war das, oder deinen Blogartikel bei Facebook, irgendwo hast du es geteilt, dann hast du das so ein bisschen vorgestellt und da kam gleich der erste Kommentar von irgendeinem, war glaube ich sogar englischsprachiger Kommentar, der hat dann gleich, also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube 5, 6, 7 sogenannte Red Flags aufgezählt, die er da, und ich habe mir nur gemerkt, weil du gerade gesagt hast, das ist das offensichtlich, dass da irgendeine Person, die schon woanders mal vorher war und aufgefallen ist mit irgendwas. Aber da gab es noch mal ein paar andere Red Flags und da habe ich dann auch gedacht, okay, da hat aber einer schnell gewartet, bis du deinen Beitrag da postest, um dann seine negativen Punkte. Aber wie gehst du mit sowas um? Ist da was dran oder muss man da sich Gedanken machen?
Also da ging es um einen der Hauptshareholder der Company und der hatte eine andere P2P-Plattform, die halt durch Covid ja zugrunde gegangen ist und die sicherlich auch nicht so gut gemanagt war. Und entsprechend viele Investoren sind halt sauer auf den Typen. Und deswegen ist er jetzt mal, sage ich mal, in der Investorengemeinde nicht so beliebt.
Nicht so
Und deswegen
beliebt.
war auch, Ventus jetzt nicht so beliebt von Anfang an. Aber man muss sagen, es hat sich bis jetzt nichts bewahrheitet von den Red Flags. Aktuell läuft super. Die sind super transparent. Die geben alles an Infos raus, was man als Investor braucht. Wenn es so weiterläuft, bin ich happy. Und die Kritik ist tatsächlich auch schon deutlich weniger geworden. Das sind immer nur so vereinzelte Stimmen. Also es ist halt die Leute, die Geld verdienen, die beschweren sich halt meistens nicht. Ist halt immer das Gleiche. Gucken wir mal. Ja. Möchtest du noch ein Investment haben, Luis, oder wollen wir es dabei belassen?
Unbedingt. Nein, ein
Ja,
zweites kommt
Krypto. Irgendwas muss
raus.
doch bei Krypto
Ja,
passiert
genau.
sein.
Irgendwas Kryptomäßiges. Ja.
Trump und Krypto, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Musst du da mal einen raushauen jetzt.
Nee, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon kurz angeteasert. Ich hatte meine, also ich habe ja so eine Notreserve bei meinem Tagesgeld, so einen Emergency Fund für mich persönlich. Und den habe ich tatsächlich
Eine kleine
von meinem
fünfstellige
Tagesgeldkonto.
Notreserve.
Ja, genau.
Ja,
Braucht
genau.
man ja. Und die habe ich tatsächlich ins Krypto-Lending verschoben wieder. Da war ich ja schon mal aktiv. Allerdings damals ein bisschen anders. Ich hatte damals auf zentralisierten Plattformen investiert. Das bedeutet halt, dass jemand anders die Herrschaft über deine Coins hat sozusagen. Das ist ja vielen, nicht nur mir, zum Verhängnis geworden. Also ich habe Gott sei Dank kein Geld verloren, aber es hätte fast. Und danach habe ich mir gesagt, ich höre mit dem Thema auf, solange das halt so ein wilder Westen ist. Ich meine, Krypto ist immer noch wilder Westen. Aber es gibt halt entsprechende Lending-Protokolle. Aave ist so ziemlich das Größte. Und da ist es halt dezentral. Das heißt, es läuft alles automatisiert über Smart Contracts und du kannst da dein Geld anlegen und jemand anders kann sich halt Kredit nehmen für whatever, entweder um Hebeltrading zu betreiben oder er braucht Geld, um irgendwas zu kaufen. Und das Coole ist an der Sache, Das Ganze ist überbesichert, das heißt, die müssen immer ein entsprechendes Collateral hinterlegen, was aber, ich glaube, vom Wert her um die 150% dessen ist, was sie eigentlich sich aufnehmen. Das heißt also, selbst wenn der Wert fällt, und das ist dann halt auch alles automatisiert, werden die halt liquidiert und da ist auch genug Zeit für. Und das Ding funktioniert auch schon seit Ewigkeiten. Hieß früher mal anders. Deswegen sind auch die Renditen nicht so üppig. Ich glaube, aktuell liege ich ja bei irgendwas um die, ich glaube, letzter Stand war irgendwas von 5%, aber ich habe auch schon 18 gesehen. Und das hängt immer von Angebot und Nachfrage ab. Also diese Renditen da, die ändern sich wirklich minütlich und du kannst auch minütlich sehen, dass quasi die Zinsen auf deinem Konto einlaufen in Form von entsprechenden Coins. Du kannst das Geld in einer Sekunde drauflegen und wenn du, weiß ich nicht, mit deiner Frau essen bist und danach überlegst du dir, oh, ich will das doch wieder anlegen, dann legst du es halt wieder an. Das kostet dich ein paar Cent Transaktionsgebühren, das war's. Das Geld, wenn du es da einmal drin hast, dann muss das theoretisch niemals mehr zurück in die normale Welt. Du kannst das auch über Kreditkarten dann nutzen, über ein, zwei Klicks mehr. Ist schon echt eine spannende Sache. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt quasi als eingetauscht für mein Tagesgeldkonto.
Und welche Coins können verliehen werden? Vielleicht für die, die es interessiert.
Etliche musst du mal bei Aave.com ist, glaube ich, die Adresse oder sonst ein Aave mit Aave bei Google eingeben. Und dann gibt es da verschiedene Marktplätze. Aber ich habe jetzt den USDC genommen. Das ist halt der Stablecoin auf den US-Dollar. Das heißt, der bildet 1 zu 1 den US-Dollar ab. Und ich glaube, in der Vergangenheit gab es mal einen Fall, wo das mal 48 Stunden irgendwie ein bisschen aus dem Ruder ging. Das war damals bei diesem Bankenzeug. Ich weiß gar nicht, was da war, wo ein paar Banken entsprechend in Schieflage waren. Aber ansonsten war das bis jetzt immer eine ganz safe Sache, zu dem, was zumindest was ich bis jetzt gesehen habe. Also ich setze tatsächlich nur auf die Stablecoins. Ich will nichts haben, was jetzt Volatilität hat, weil es geht ja immerhin um meinen, ja, Notfonds. Und wenn ich mal irgendwas Neues brauche, keine Ahnung, wenn morgen ein neues Auto her muss oder so, dass ich da halt dann auch immer dran kann. Deswegen möchte ich jetzt nicht entsprechend volatile Coins wie Bitcoin oder Ethereum oder sowas drin haben. Aber man kann natürlich trotzdem mit dem USDC, also auf US-Dollar-Basis, hast du natürlich sowieso schon ein Währungsrisiko drin, was aber für mich okay ist, weil ich sowieso den Großteil meines Vermögens in US-Dollar habe. Manchmal geht es halt hoch, manchmal geht es runter. Hast halt die ganz normalen Schwankungen, aber das ist für mich völlig in Ordnung. Ein paar Risiken
Ich
hast du hier
glaube.
natürlich, ist klar. Also du hast halt keine Einlagensicherung oder sowas. Du hast entsprechend dieses Smart Contract-Risiko. Also Aave kann halt immer auch gehackt werden. Wir haben es jetzt gerade wieder gehabt mit Bybit, dass da mal 1,4 Milliarden einfach mal verpufft sind. Das ist ein Regulierungsrisiko. Diese ganzen Lending-Plattformen, die können natürlich auch noch mal, gerade was der Trump da so von sich gibt, schnell mal von heute auf morgen irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, und du hast natürlich auch immer das systemische Risiko, dass es halt im Marktcrash vielleicht doch nicht so stabil ist, wie es vielleicht den Anschein hat. Aber das Risiko ist für mich okay. Ich bin mit Risiko fein. Und das ist verglichen zu anderen Projekten, die ich so habe, eigentlich für mich kein Risiko.
Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, die habt das ja auch mal behandelt im P2P-Café, ne, in eurem Podcast, wenn ich mich
Ja, ich
recht
habe
entsinne.
sogar eine Anleitung auf meinem Blog jetzt vor 2 Wochen veröffentlicht, wie das halt technisch funktioniert. Also du brauchst halt ein paar Werkzeuge wie eine Wallet, wie eine On-Ramp, also eine Krypto-Exchange, wo du erstmal dein normales Geld in Kryptos tauschen kannst. Und halt entsprechend Aave, wo das alles erklärt ist, wie das funktioniert. Also wer da tiefer einsteigen will, der kann sich das auf jeden Fall durchlesen. Und den überlangen Podcast, genau, auf den du anspielst.
Überlang. Ja, für die Fahrt zur Goldmine,
Eine,
ja.
genau, eine Frage habe ich noch,
Genau.
weil du gerade sagst, das ist jetzt für dich eher kein Risiko, da hast du andere. Was ist denn in deinem Gesamt-Kosmos-Portfolio ein wirklicher Risikowert? Was hast du denn, was verstehst du denn unter Risiko? Ist es ein Kryptocoin oder ist es irgendeine P2P-Plattform, eine ganz sagenumwobene oder was würdest du da als Risiko
Ich glaube,
einstufen?
P2P im Vergleich zu dem würde ich zu dem Lending, was ich jetzt betreibe, mit dem entsprechenden Coin auf der entsprechenden Chain, würde ich P2P als deutlich risikoreicher einschätzen, ja. Einfach weil du da zentralisiert an Personen dranhängst. Und immer wenn Personen halt mit im Spiel sind, dann kann es halt immer zu irgendwelchen Katastrophen kommen. Das hast du halt in dem Fall nicht. Und das haben wir ja auch bei den zentralisierten Krypto-Plattformen vor 2 Jahren gesehen. Ich meine, wie hießen sie alle? Celsius, FTX, das waren immer irgendwelche Personen, die irgendeine Scheiße gebaut haben, wo das Ganze dann am Ende in die Binsen ging, weil keiner wirklich gewusst hat, was da passiert. Und hier hast du halt ein Protokoll, was komplett Open Source ist, wo jeder reingucken kann, wo es ja sogar diese weißen Hacker gibt, die halt irgendwelche Fehler finden und das ständig überwachen. Also da kann im Grunde nicht so viel passieren, wie auf einer P2P-Plattform, wo halt jemand sitzt, der die alleinige Kontrolle über zig Millionen Euro hat. Deswegen betrachte ich das auf jeden Fall als sicherer, ja.
Schön. Alex, wie sieht es denn bei dir aus? Was hat sich denn zum Jahreswechsel bei dir getan?
Ja, ich habe natürlich nicht so viele spektakuläre Sachen. Ich habe Walgreens verkauft. ja, die haben halt bekannt gegeben, dass sie jetzt die Dividende streichen. Jetzt sollen sie auch vom Markt genommen werden. Glaube ich, kam gestern in die Meldung oder heute. Je nachdem, wie viel Uhr es bei euch ist. Bei mir ist schon morgen. Ja, von denen habe ich mich getrennt. War eben meine kleinste Depotposition. Jetzt muss ich mal schauen, wer da jetzt als neuer Wert bei mir im Depot als kleinster ist. Ansonsten, wenn wir uns im Dezember das letzte Mal gesehen haben, dann muss ich noch mal ergänzen. Wir haben, also Gesamtergebnis bei mir war dann letztes Jahr dann noch 9%. Das war dann am Ende bis zum Ende des letzten Jahres noch so ein bisschen durchwachsen. Value-Werte liefen letztes Jahr nicht und das Jahr davor auch nicht, aber offensichtlich seit Januar. Da bin ich selber ein bisschen überrascht, weil es gab jetzt nicht so wirklich die Meldung oder den Punkt, dass man sagt, okay, alle Welt muss jetzt wieder in Value-Werte investieren. Im Moment steht mein Depot bei knapp über 10% nach 2 Monaten. Ich glaube, DAX und Euro-Stocks liefen noch sehr gut, ansonsten alles andere nicht. Gold lief in diesem Jahr auch schon sehr gut. DAX und Euro-Stocks liegt sicherlich daran, dass der US-Dollar sehr stark ist. Und der Euro entsprechend schwach. Das heißt, wir mit unserem Euro müssen einfach einen Schnaps drauflegen, wenn wir in Amerika was einkaufen wollen. Das ist einfach alles ein bisschen teurer geworden. Aber die Amerikaner können jetzt praktisch aus den Vollen schöpfen und ihren starken US-Dollar nutzen und in Europa auf Einkaufstour gehen. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Firmen, die sich lohnen, zu kaufen, die nicht so arge Probleme haben wie vielleicht Autohersteller oder Chemieindustrie. Ja, deswegen sieht mein Depot ganz gut aus. Es sind auch komische Werte dabei, die lange nicht gelaufen sind, wie CVS zum Beispiel. Die haben ja auch ewig gelitten, haben jetzt in kurzer Zeit 50% gemacht, also in 2 Monaten sind die wieder hochgekommen. Ich sag mal, so mittlerweile so eine typische Influencer-Aktie. Alle hassen sie, alle seit Jahren versuchen, machen. Ja, jetzt endlich ist da mal was passiert. Vielleicht auch im Zuge von Walgreens, dass sie da irgendwie Vorteile rausziehen können. Ja, habe ich mich jetzt auch nicht näher mit beschäftigt, weil wenn die läuft, ist ja in Ordnung. Muss ich mich nicht drum kümmern. Gold- und Silberaktien laufen immer noch gut. Ich glaube, das hat viel mit den ganzen Themen zu tun. Inflation, Zinsen. Jetzt wollen ja Donald Trump redet von dreistelligen Milliardenbeträgen. Jetzt die deutsche Regierung hat auf einmal irgendwo 900 Milliarden her. Keine Ahnung, wo die hergenommen werden sollen. Das alles, wo auch immer, in welche Branchen, Rüstung, Infrastruktur, wird am Ende dazu führen, dass Gold und Silber weiter steigen müssen. Weil es sind am Ende nur Schulden, die aufgenommen werden. Das ist jetzt nicht, wo wir gespart haben. Und diese Infrastrukturpakete, wenn jetzt China auch nochmal einen draufpackt, also ich glaube, dann wird das eine richtig gute Sache. Zumindest beim Edelmetallsektor. Dass wir dort mal ein bisschen noch stärkere Dynamik sehen werden. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist so mein Highlight für dieses Jahr. Den Edelmetallmarkt möchte ich da im Auge behalten. Ja, und ansonsten an der Börse habe ich auch keine Ahnung, was passiert, ob da jetzt ein Crash kommt oder nicht. Schwer zu sagen. Im Moment bin ich zufrieden und halte mich eher zurück mit Käufen.
Goldige Zeiten für Gold also, ja.
Auf jeden Fall. Also.
Ja.
Kaufkraft, Geldentwertung.
Ja, in Edelmetallen bin ich ja auch stark engagiert und schließe ich mit dem Alex an. Ist ja gut gelaufen. Was tatsächlich Anfang des Jahres jetzt überhaupt nicht gut gelaufen ist das ganze Thema Stillhaltergeschäfte, Schrägstrich Optionen. Und da spielt natürlich die hohe Unsicherheit mit rein. Das heißt, wir hatten ja doch sehr heftige Kursschwankungen, vor allem auch intraday. Und das wiederum hat tatsächlich dazu geführt, dass hier es sehr, sehr schwer war, Geld zu verdienen, beziehungsweise kein Geld zu verlieren. Und daher dieses Jahr im Bereich Stillhaltergeschäfte bisher eher enttäuschend. Und ja, das wird vermutlich auch so bleiben, bis sich das Ganze etwas beruhigt und die ja, vielen Spitzen, die jetzt in den letzten Wochen und oder letzten beiden Monaten oder 3 Monaten, kann man sagen, seit Dezember nach oben und unten ausgeschlagen haben, so ein bisschen gekappt werden und das Ganze etwas ruhiger verläuft. Ansonsten halte ich es auch wie der Alex, eher Pulver trocken halten. Das, was an Mitteln zufließt, halte ich auch hier kurzfristig in entsprechenden Geldmarktanlagen. Und ein Wert, den ich tatsächlich mir neu in mein Einzelwertportfolio reingeholt habe, im Austausch, das war Pets at Home. Interessanter Titel aus von der britischen Insel. Und tatsächlich sehr interessant, wenn man sich mal beschäftigt mit dem ganzen Haustiermarkt. Der ist ja wirklich, A, was die Nachfrage angeht, immer sehr, sehr stabil, weil das ja etwas ist, wo die Leute eben nicht sparen bei den Haustieren, egal wie die Konjunktur ist. Das heißt, hier habe ich wenig Umsatzschwankungen beziehungsweise ja, Schwankungen nach unten, muss man sagen. Die Perspektiven, was allgemein der Markt für Haustiere, was den Markt für Haustiere angeht, sind hervorragend. Ist also klar im Wachstum begriffen, spielt sicherlich mit rein, die zunehmende Versingelung und dass Leute dann eben einen tierischen Begleiter sich auch suchen. Und ja, vor dem Hintergrund ist Pets at Home da ganz gut aufgestellt. Die sind ja einer der ganz, ganz großen Spieler am britischen Markt und die haben es eigentlich sehr intelligent gelöst. Das ist im Prinzip so eine Kombination aus Fressnapf, was es hier in Deutschland gibt. Also sie haben eine Handelskette mit so Tierzubehör, Sachen und auf der anderen Seite allerdings auch beispielsweise eine Tierarztpraxiskette, die auch über das ganze Land verteilt ist und sowas wie ja, so Pflegesalons für Tiere haben die auch. Dann haben wir noch einen großen Online-Shop und sonstige Services rund ums Tier, wie zum Beispiel Tierversicherungen bieten die an, ja, oder eben Tier-Sitter-Vermittlung und so weiter und so fort. Also die grasen wirklich den gesamten Markt ab. Und der Kurs ist allerdings ein bisschen in Turbulenzen geraten. Warum? Weil es eine Untersuchung gab von der britischen Wettbewerbsbehörde allgemein im Tier-Veterinärsektor wegen möglicher, ja, nicht Preisabsprachen, aber halt allgemein haben die Preise kontrolliert und oder das Geschäftsgebaren kontrolliert. Diese Prüfung ist aber wohl noch im Gang und das hat den Kurs dann doch deutlich gedrückt. Und dementsprechend fand ich eben gute Möglichkeit, hier einzusteigen.
Weil
Solide Bilanz.
Schadensersatzzahlungen drohen oder weil Gewinne, Umsätze dann wegbrechen oder was ist der Punkt?
Ja, aber wenn, dann wird das ein relativ geringer Anteil sein. Also das ist verkraftbar und das ist jetzt auch, denke ich, mehr als überdeutlich in den Kursen eingepreist. Die Bilanz ist sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr stabil. Der Cashflow passt. Und vor dem Hintergrund ist das meiner Meinung nach ein, ja, interessantes Investment.
Also Versingelung war jetzt für mich so ein Stichwort. Also habe ich da irgendwas verpasst oder so? Also ist es so, dass ihr seid alle noch vergeben, oder? Ihr seid alle noch safe oder
Nee,
wie?
ich meinte jetzt
Ja.
nicht uns drei. Nee, nee. Also das ist schon.
Ja, interessant. Also
Okay.
dass das darauf zurückzuführen ist. Also
Ja, allgemein, das ist, in dem Zuge habe ich mir auch mal so ein bisschen angeguckt, die Geschichte des Haustiers. Das ist ja auch interessant. Also die Menschen haben ja auch erst vor relativ wenig Zeit angefangen, Haustiere aus nicht ökonomischen Gründen zu halten. Also ein Hund nicht, weil er, weiß ich nicht, Wachhund ist, sondern einfach aus emotionalen Gründen. Das ist erst gerade mal 200 Jahre her. Ne? Und das ging halt eben auch los damit, dass halt im Zuge der industriellen Revolution immer mehr Menschen nicht Bauern waren, also ohnehin nicht in einem tierischen Umfeld lebten. Mit der Verstädterung und der Atomisierung der familiären Strukturen, das heißt, dort ist ja immer kleinere Verbände. Und dann kam halt der Trend hin zum Haustier. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, relativ, relativ jung. Wenn man vergleicht, seit etwa 15.000 Jahren gibt es Nutztiere. Ja, so hat der Mensch angefangen, Tiere zu domestizieren, eventuell auch ein bisschen länger. Da streiten sich noch die Geister. Aber erst seit 200 Jahren wirklich als Hausgefährte. Und dieser Status als Hausgefährte, der ist natürlich wiederum interessant, weil der begründet ja, bei dem Nutztier gibst du dann nicht so schnell Geld für einen Tierarzt aus. Ja, dann holst du ja mal den Abdecker und dann verdienst daran noch. Aber wenn ein Tier halt aus emotionalen Gründen daheim hast, Dann gibst du dann auch das Geld für den Tierarzt aus. Ne? Das erlebe ich ja im Freundeskreis ja auch, dass da teilweise nichts zu
Aber,
teuer ist und die Leute eher an sich sparen als am Haustier.
wenn es immer mehr Haustiere gibt, sage ich jetzt mal, ja, dann müssten die Leute dann auch weniger in Urlaub fahren, oder?
Natürlich, weil man die nicht immer mitnehmen kann, je nach
Das
Haustier,
heißt,
ne?
wir müssten dann eigentlich auch schauen, dass wir TUI und so irgendwie loswerden. Also wer TUI hat.
Oder die geben noch mehr Geld aus, für zum Beispiel dann so eine Tierpension, die wiederum auch von einem börsenbetriebenen Unternehmen.
Oder man macht das so
Und
wie meine Frau,
ein Reit.
die hat ja zwei Schlangen und die kommen sehr, sehr lange ohne Futter aus. Also wir sind auch schon im Sommer in Urlaub gefahren und
Habe ich
ja,
bei meinem
wenn die
Hund
mal
auch
2 Monate
probiert.
weg sind. Ja, das funktioniert halt nicht, aber solche nutzlosen Tiere wie Meerschweinchen oder Hamster, das ist halt, ja, die sterben halt sofort.
Ja gut, bis zum nächsten Urlaub, so lange lebt doch Hamster gar nicht, oder? Bis zum nächsten Sommerferien, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, wird er bloß 8 Monate alt, glaube ich.
Je
Also
nachdem, wann der eine.
meiner wurde immer nur 8 Monate alt. Komisch, der hat immer nur bis den Sommerferien gelebt. Die habe ich auch nicht verstanden früher.
Tja.
Aber gut, das erklärt jetzt einiges, ja.
Vermutlich.
Aber Luis, ich habe noch eine Frage zu den Optionen, weil du sagst, das ist
Ja.
alles nicht so gut. Wie sieht es denn mit den ganzen Covered-Call-Fonds und Null-DTE-Strategien, Fonds aus und sowas? Also alles, was automatisiert läuft, wo du halt
Ja.
ja nichts großartig machen musst. Sind die auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen?
Im Gegenteil. Also gut, dass du es ansprichst, weil wir müssen den Markt da tatsächlich so ein bisschen zweiteilen, weil, also zumindest bei mir war das auch so, dass Null DTE die Performance gerettet hat. Also Null DTE lief außergewöhnlich gut in den letzten 3 Monaten und hat damit die Verluste aus anderen Optionsgeschäften auch relativ fett gemacht. Ja? Also ich meine, wir reden ja jetzt hier auch jetzt nicht. Also prozentual gesehen war jetzt der Dezember, also was jetzt das reine Optionsdepot angeht, minus 0,8. Der Januar war 0,1% plus und der Februar war jetzt wieder minus 0,8%. Ja, und also das ist jetzt Jammern auf relativ hohem Niveau, ne? Also muss man jetzt auch sehen, aber halt tatsächlich ohne 0 DTE wäre das Ergebnis deutlich schlechter gewesen. Aber das ist ja auch das Thema, dass man eben die Strategien genau aus dem Grund mischt, weil du weißt halt nicht, welche besonders gut laufen. Ne? Und Covered Call wiederum, das ist ja eine Strategie, solange du jetzt nicht den Basiswert mit einbeziehst, das heißt rein, was die Ertragsseite angeht, da kommst du ja immer aufs Plus raus. Ne? Du musst halt nur gucken bei Covered Call, was passiert, wenn der Kurs mal absackt von dem Wert, den du im Depot hast. Ne? Also wenn dann zum Beispiel jetzt nicht die Coca-Cola-Aktie, ne, da Covered Calls drauf schreibst und jetzt sinkt die Coca-Cola-Aktie stark ab, meinetwegen 20%, ja, dann kannst du jetzt nicht so einfach mehr Covered Calls schreiben, weil wenn du die wirtschaftlich schreibst, besteht ja die Gefahr, dass dir der Titel dann weggecallt wird. Ja, und dann realisierst du ja tatsächlich, dann wird aus dem Buchverlust ein echter Verlust, weil die Aktie dann weg ist. Ne? Also, und dann hast du halt zu einem niedrigen Preis abgegeben. Ne? Und das musst du halt. Da musst du drauf aufpassen, aber wenn du das im Griff hast, dann kannst du mit Covered Call in dem Sinne keinen Verlust machen, also keinen endgültigen. Ne? Das heißt, die Gefahr bei Covered Call ist halt immer, dass du zu gierig wirst, zu aggressiv dann die Option schreibst und dann zu einem zu niedrigen Kurs die Aktie dann weggecallt bekommst. Ne?
Ich setze ja hier auch nur auf Fonds. Also ich mach das ja nicht selbst. Und ich denke mal, so eine JP
Ja.
Morgan, die werden schon wissen, was sie da tun. Und ich hatte mir jetzt auch diesen 0-DTE-Fonds von Roundhill gekauft. Der hat ja irgendwie eine
Der wöchentliche
Ausschüttungsrendite.
Ausschütt,
Genau, von
ja. Ja.
22,1%, glaube ich, irgendwie sowas, oder von 21%
Ja.
Ausschüttung an Dividenden. Das ist schon echt nett. Ich meine, da brauchst du nur ein paar Euro reinlegen und dann macht es ja schon richtig Spaß.
Auf jeden Fall, ne? Aber da ist natürlich das Risiko, dass der, ne, also wenn der S&P 500 sinkt, wie es gerade aktuell der Fall ist, dann sinkt natürlich auch der Fonds, weil der hält den ja, den S&P 500, weil sonst könnte er ja keinen Covered Call draufschreiben. Ne?
Richtig, klar.
Gut, dann. Sind wir ja schon mittendrin im Thema, haben wir ja eben auch angeschnitten. 2025. Ja, wie seht ihr das denn? Die Entwicklung jetzt so der letzten Monate, zumindest was ich so erlebe, die Volatilität, die Nervosität steigt ja doch an. Stehen wir hier vor einem Umbruch oder stehen wir vor besonders unsicheren Zeiten diesmal? Und falls ja, wie geht ihr mit der aktuellen Situation um, Lars?
Also ich glaube schon, dass wir aktuell echt ja vieles sehen, was ungewöhnlich ist. Ich meine, alleine, wenn man jetzt in die USA schaut, wenn man sieht, was unter den letzten 4 Jahren Biden passiert ist und wenn man jetzt sieht, was in den ersten, im ersten Monat Trump passiert ist, ich meine, eine News jagt die andere. Und ich, ja, man wird ja auch das Gefühl nicht los, dass er auch schön die Märkte mit solchen Aussagen manipuliert. Am Wochenende hatten wir es wieder mit dem Kryptomarkt, mit seiner Aussage und wo es dann, ja, am Montag dann auf einmal wieder in die andere Richtung ging. Also es ist schon alles sehr, sehr strange, was da passiert. Und ich glaube, das wird so weitergehen. Und darauf muss man sich, glaube ich, vorbereiten. Also für mich heißt das auch einfach, wie bei euch, dass ich halt Cash aufbaue. Also meine ganzen Dividenden, die laufen schön auf, jetzt auch schon seit letztem Jahr irgendwann, weil ich da schon von ausgehe, dass die Nervosität noch größer wird. Vielleicht passieren auch irgendwelche coolen Dinge, dass der Krieg in der Ukraine jetzt vielleicht aufhört, auch wenn das ja auch schon echt eine krasse Sache war, die da zwischen den beiden passiert ist, was ja auch weltweit ausgestrahlt wurde. Ja. Aber ich denke, trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass das erstmal so bleibt. Ich weiß nicht, wann er mit allem fertig ist, wann er das alles so gebaut hat, wie er es haben möchte, seinen ganzen Regierungsapparat. Aber trotzdem, und in Amerika spielt nun mal einfach die Musik und der Rest sowas, was du eben angesprochen hast, was hier in Deutschland irgendwie gemacht wird, was wir ja jetzt investieren, das interessiert am Ende ja keine Sau. Also in den Nachrichten geht es ja nur rauf und runter, was passiert mit der amerikanischen Wirtschaft. Und ja, ich habe ja selbst das meiste meines Geldes in US-Dollar und mein Hauptziel ist einfach nur, wie fast jedes Jahr, dass ich meinen Cashflow einfach steigere. Und das hat eigentlich seit 2016, wenn ich jetzt mal zurückblicke, super funktioniert. Unabhängig davon, was am Markt passiert ist. Also das hat Covid super überstanden, das hat den Ukraine-Krieg überstanden. Und ich glaube auch, das wird auf jeden Fall ein paar Jahre Trump überstehen. Der wird ja
Wird auch
auch.
Trump überstehen, genau wollte ich gerade sagen, ja.
Genau. Ich meine, ich hatte ja im Vorfeld geschaut, mein Cashflow, der ist seit 2016 jährlich um 40% gestiegen, egal was war, weil ich halt so immens breit gestreut bin. Klar, irgendwas läuft immer nicht. Dafür laufen andere Dinge halt super. Und es wird auch dieses Jahr so sein. Schauen wir mal. Also ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken, aber auf jeden Fall wird das, glaube ich, für einige ein sehr, sehr ungemütliches Jahr, beziehungsweise schon fast Jahre werden. Da bin ich mir fast sicher, ja.
Alex.
Ja, ich hatte es schon angesprochen, also Edelmetalle, die Entwicklung und der US-Dollar, das sind so Sachen, auf die ich so meinen Fokus lege, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Infrastrukturpakete, ich habe jetzt gesehen in Deutschland, da geht es mehr um Bundeswehr, da geht es um Aufrüstung. Weiß nicht, Deutschland könnte auch was für Schulen gebrauchen, für Brücken, Straßen, Investitionen, dass die Wirtschaft praktisch kommt und sagt, okay, wir wollen in Deutschland wieder. Dafür braucht es auch noch viel Geld. Also weiß ich nicht, ob dann nochmal weitere Pakete kommen. Und am Ende ist es auch so, das höre ich leider auch von vielen Mitgliedern, die mir da auch erzählen, dass es einfach an allen Ecken und Enden drückt. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergehen soll. Ich meine, so 900 Milliarden plus X muss ja am Ende auch irgendeiner bezahlen. Egal an welcher Ecke und Ende, es wird überall alles teurer und immens mit einer richtigen Dynamik. Ich glaube, die zweite Inflationswelle, die ja zwangsläufig immer auch noch gibt, die hat noch gar nicht richtig angefangen. Wenn jetzt erstmal noch Mindestlohn kommt, das ist dann so, es kann ja am Ende alles nur noch immer teurer werden. Kaffee, Kakao, wenn du guckst, wie die gestiegen sind, Orangen, das ist ja schon, da fragt man sich manchmal, wenn der Kakaopreis sich vervierfacht, wieso verdoppelt sich dann nur die Tafel Schokolade? Also wo ist da der Haken? Ne? Also da ist anscheinend noch was anderes drin, außer nur Kakao. Und das ist, irgendwann muss es da mal eine Erleichterung geben. Du kannst jetzt den Leuten noch nicht sagen, okay, ihr kriegt alle 30% mehr Geld. Das muss auch wieder irgendwo herkommen. Das führt dann auch wieder zu Steigerungen. Also diese Dynamik kann am Ende nur in einer Rohstoffhause enden. Und dieser Zyklus ist ja mittlerweile reif. Und dafür braucht es eben die Entwicklung am Edelmetallmarkt und auch, weil alles in US-Dollar gerechnet wird, eben die Entwicklung des US-Dollars. Ja, und ich bin mal gespannt, weil der Trump möchte ja auch ganz viel investieren und er möchte eigentlich auch niedrige Zinsen und eine niedrige Inflation und viel Geld drucken und alles Mögliche raushauen. Also es muss jetzt irgendwann mal auch die Wende geben, wo der Euro wieder schwächer wird. Nee, stärker wird, Entschuldigung. Der US-Dollar wird dann wieder schwächer und der Euro wird dann wieder stärker.
Ja,
Ja,
ich glaube, den
vielleicht wird er
Punkt
mal
haben wir fast
so
erreicht, ne?
stark, vielleicht wird er mal wieder so stark, der Euro, wie er schon lange nicht mehr war, also im Vergleich zum US-Dollar. Ich erinnere mich, wo ich mal in Amerika war, bei 1 zu 1,4. Das war schon schön. So wie jetzt vielleicht in Japan, wo man günstig nach Japan fahren könnte. So war das auch mal in Amerika. Vielleicht kommen die Zeiten ja irgendwann mal wieder. Und dann kann man mit
Aber
unserem Euro auch dort ein bisschen was rausholen.
Aber da sprichst du ja genau den Punkt an, wo soll denn dieser Impuls herkommen, wenn hier tatsächlich ein Sondervermögen nach dem anderen in allen Ländern aufgelegt werden soll?
Ja, eben. Die Frage ist,
Also
wer
da
kann seine
spielt das
Währung
ja
schneller, wer kann
her. Ja,
sie schneller
genau.
aufwerten? Ja, genau. Das ist halt der
Ja,
Wettkampf,
also
ne?
da sehe ich dann doch strukturell gewisse Hindernisse auf einem Weg der Euro-Stärke, ja. Also genau das, was du gesprochen hast. Und hinzu kommt ja, dass wir eben die strukturellen Probleme, die es ja schon seit 2000 oder die 2010 ja erst offenbar wurden, ne, muss man ja sagen, ja gar nicht überwunden sind. Ne? So Thema Frankreich, Haushaltskrise mit der springenden Schuldenquote, Italien sieht es jetzt auch nicht wesentlich besser aus.
Eben,
Und
ja.
letztendlich muss man sich auch vor Augen halten, alles inklusive etwaiger Kriegsfinanzierung hängt allein an der Bonität Deutschlands. Ja. Das gesamte Konstrukt, ja, das ist so das Damoklesschwert. Und ja, wenn es da mal knirschen sollte, dann sehe ich eher noch niedrigere Eurokurse, beziehungsweise einen eher noch teuer, tendenziell noch teureren Dollar. Ja, es sei denn, in Übersee passiert irgendwas.
Aber warum wollt ihr denn einen stärkeren Euro haben? Also ich finde das ganz, ganz cool eigentlich. Weil ich habe ja erzählt, also das meiste Geld ist ja sowieso in US-Dollar. Das heißt also eigentlich mein Leben hier wird dann günstiger werden. Von daher fände ich das eigentlich, persönlich
Richtig,
hätte das
richtig.
seinen Charme.
Für US-Dollar-Bestände ist es im Moment ein Vorteil. Und dadurch bekommst du höhere Erträge in Euro. Aber nachteilig ist es eben für Investitionen im Moment. Also neues Geld würde ich jetzt nicht da unbedingt reinwerfen. Wenn du da schon, sagen wir mal, mit 10 bis 15% nur Währungsaufschlag rechnen musst, weil einfach die Währung sich so stark verändert hat. Ne? In Japan ist genau umgekehrt. Ne? Da hast du jetzt einen extremen Vorteil im Vergleich zu den letzten Jahren. Da kannst du im Euro richtig losrennen. Ist so wie in Thailand hier mit dem Thai-Baht. Wenn er bei 1 zu 40 ist, dann siehst du die Rentner durch die Straßen feiern hier. Nochmal ein Bier extra, nochmal ein Chang hier und Chang da. Und jetzt sind wir schon bei 34 noch was. Bei 32, glaube ich, springen die ersten ein paar Thaier wieder aus dem Haus. Keine Ahnung, aus den Kondos. Da ist dann so eine Schmerzgrenze erreicht, wenn die Rente da nur 1000 Euro, 800 Euro sind, womit man leben muss und das umgerechnet in Thai-Baht. Das ist dann auch immer nicht so prickelnd.
Wobei das ja auch nur neue Investitionen, also wirklich, wenn du den Euro tauscht, gilt. Also du kannst ja auch von deinen Dividenden das reinvestieren und die kommen ja auch in US-Dollar oder in Pfund oder was,
Zum
whatever. Also du
Beispiel, zum
musst.
Beispiel, ja, natürlich, genau.
Ja, und wenn du eh ein Weltportfolio hast und da regelmäßig reinvestierst, dann spielt es ja eh nicht so eine große Rolle, zumindest dann nicht, wenn es jetzt nicht extrem US-Dollar-lastig ist, das Weltportfolio, ne? Muss man auch so sehen.
Umgekehrt ist es so, du hast jetzt einen sehr hohen US-Anteil, der bringt dir im Moment höhere Erträge. Das heißt, wenn jetzt die Währung doch sich ändert, warum auch immer, der US-Dollar geht dann wieder auf 1 zu 1,12, sagen wir mal, dann würdest du praktisch, ohne dass sich in deinem Portfolio was ändert, erstmal 12% Verlust machen, nur rein durch die Währung. Ne? Das ist dann der Umkehrschluss. Also bei Währungen, sage ich mal, auf die Jahre gesehen, nimmt sich das immer alles nichts. Ja? Das schwankt mal dahin, das geht mal dahin. Aber für mich ist halt interessant, diese Schwankungen, die ja doch manchmal doch schon ordentlich sind, dann eher auszunutzen. Also ich investiere dann doch lieber eher in eine schwache Währung und versuche eine starke zu meiden. Und wenn es dann sich irgendwann mal umdreht in 3 Jahren, dann würde ich das auch wieder andersrum machen.
Und Lars, du hattest eben eine Sache, fand ich ganz interessant, du hast gesagt, dass für einige Leute mehrere Jahre, harte Jahre voranstellen könnten. Wie hast du das gemeint? Also gehst du jetzt auch eher davon aus, dass wir jetzt eine Schwächephase sehen, die eventuell mehrere Jahre geht?
Nee, ich setze da, also ich habe ja gesagt, also die Musik spielt halt in den USA und ich setze da ganz klar auf den Trump-Faktor. Solange der so sprunghaft bleibt mit seinen Aussagen, wird der Markt halt auch ständig diesen machen. Das haben
Ach
wir ja die
so,
letzten
meinst du
Wochen
es?
gesehen.
Okay, gut.
Und das wird jetzt,
Der
ja,
ist ja 4 Jahre offensichtlich da, ne? Der wird ja wahrscheinlich
sofern er nicht
nicht
verstirbt vorher.
vorher seinen Hut nehmen oder
Genau,
nehmen lassen.
es gab ja sogar Diskussionen, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, irgendwann gab es mal so eine Meldung, dass er ja ganz gerne auch das in der Verfassung ändern lassen würde, dass er nochmal eine Amtszeit machen kann oder dass sie verlängert wird oder sowas. Also da können wir uns vielleicht mal auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Wer weiß.
Ja, aber ich
Vielleicht.
habe immer das Gefühl, der ist bei dem nur Rumgeschreie, der will am Ende nur spielen. Also der will Deals aushandeln, der will Verträge machen, der will Konditionen ändern. Guck mal, den Ukraine-Krieg will er nicht ändern, weil er sagt, Krieg ist so schlimm und so. Der sagt, ich will einen Rohstoffdeal und keine Ahnung. Also
Das war ja auch wieder voll witzig, also diese ganzen Rohstoffe. Also ich habe jetzt diverse andere Podcasts auch gehört, wo es wo es hieß, dass die den, dass seine Berater den Trump halt total falsch beraten haben, weil es in der Ukraine gar nicht so viele Rohstoffe gäbe, die irgendwie interessant wären, dass
Was
er
braucht er denn da?
eigentlich,
Weizen oder was braucht er?
ich weiß nicht genau, was er
Ich
braucht,
glaube,
aber auf jeden
seltene
Fall,
Erden, ne? War doch
genau,
mal
seltene
das
Erden, ja,
Thema,
das
ne?
war's.
In
Ja,
diesem
dass es
Sinne.
sie ja gar nicht gibt und dass er Zelensky ihn sowieso total verarscht hat, aber man am Ende weiß halt nicht, ja, was der Wahrheit entspricht. Und letztendlich musst du halt mit dem Markt da mitschwimmen und gucken, wo du rauskommst.
Ja, eben,
Ja.
ja. Also Volatilität, da gebe ich dir recht, da gehe ich auch davon aus. Da wird es auf jeden Fall volatil bleiben.
Also
Aber
was mich ja so ein
grundsätzlich.
bisschen pessimistisch stimmt auf mehrere Jahre, ohne jetzt eine Prognose abgeben zu wollen, natürlich, und auch
Natürlich
jetzt ohne
nicht.
zu sagen, jetzt ab Mitte des Jahres geht's los. Aber der Punkt, den hatte ich ja schon mal hier angesprochen. Ich habe mir extra nochmal die Zahlen, die aktuellen Zahlen angeguckt, ne? Diese Statistik von der Fed of St. Louis, die Aktienquote der US-Haushalte. Ja, und das war immer ein sehr gutender, vorlaufender Indikator in den letzten 70, 80 Jahren, um zumindest auf die nächsten 10 Jahre ja, so einen Trend angeben zu können. Und da ist tatsächlich so, dass wir auf wirklich einem absoluten Rekordhoch sind. Das heißt, die Aktienquote der privaten Haushalte in den USA, die ist höher als im Jahr 2000 beispielsweise, also auf der Spitze der letzten ganz, ganz großen Manie. Und das ist halt so ein Punkt, der gibt mir halt auch ein bisschen zu denken und spricht für mich dafür, zumindest mal Pulver trocken zu halten, bisschen da vorsichtig
Gleichzeitig
zu
sind auch
fahren.
die Cashquoten auf einem sehr, sehr niedrigen Stand. Das habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen. Fand ich auch spannend. Da wurden allerdings jetzt so eher Fonds und so weiter gefragt, wie dort die Situation aussieht. Und da war auch so ein Chart zu sehen, wie du gerade sagst, dass er umgekehrt ist, nach oben ist, sah der genauso aus, umgekehrt nach unten.
Ja,
Und da denke ich
genau.
mir, wenn da kein Geld mehr an der Seite liegt, was investiert werden kann oder soll, dann ist halt so eine Aufwärtsbewegung irgendwann auch, kommt die auch zum Erliegen, ne? Also.
Aber es ist ja sehr, sehr
Genau.
unterschiedlich. Also so ein Warren Buffett, der hat ja seinen Cashbestand aktuell auf Rekordniveau, weil er ja auch darauf setzt, dass der Trump das irgendwie zugrunde richtet. Und der meinte ja irgendwie gestern oder vorgestern, weiß nicht, dass die Zölle, die er jetzt einführt, dass Zölle wären ja wie Krieg, am Ende gäbe es da keinen Gewinner. Und er setzt halt darauf auch, dass er da sein Cash dann entsprechend in den Markt fahren kann. Es gibt ja solche und solche.
Also
Ja
meine
gut, aber das ist
Liquidität
ja
ist
nochmal
auch
eine Best
auf einem sehr hohen
ja.
Stand, also im Vergleich
Ja.
zu
Bei
Covid.
mir auch, ja.
Könnte ich heute deutlich mehr investieren als in Covid-Zeiten. Also da würde ich sogar sagen, sehe ich das ähnlich. Ja,
Ja, das bestärkt das ja nochmal, wenn
naja,
sonst
aber
solche Ich
wenn die
genau.
institutionellen Anleger historisch gesehen extrem wenig Cash haben, dann ist es ja nochmal ein bisschen mehr wie Warren Buffett hat, vielleicht nochmal doppelt so viel.
Ja gut, aber
Aber
ich meine,
ansonsten.
aber die Institutionellen, das sind ja letztendlich die Beauftragten der Privaten, ne? Also wenn die Privaten halt selber sagen,
Ja.
also oder umschichten in Aktien-ETFs und Aktienfonds, dann müssen die Institutionellen das ja abbilden. Die können ja nicht sagen, nee, machen wir nicht. Und dementsprechend sind dann eben, weiß ich nicht, die Aktienfonds halt vom Volumen her steigen an und die Geldmarktfonds haben eben Abflüsse. Ja, und das bestärkt das ja dann auch nochmal. Und du kannst natürlich gucken, was so unabhängige institutionelle Anleger wie eben Warren Buffett, der jetzt nicht abhängig ist von irgendeiner Anlegerschar, wie die sich verhalten und das oder bestimmte Banken, ja, Großbanken, was die mit ihrem eigenen Kapital machen. Und ich würde da fast darauf setzen, dass tatsächlich die Cashquoten da durch die Bank weg relativ groß sind. Und dann haben wir genau dieses Missverhältnis. Ja, Privatsektor, der hoch engagiert ist im Aktienbereich und institutionelle, die historisch gesehen relativ wenig engagiert sind.
Am Ende gibt es auch nur eine Lösung. Das ist einfach, Jungs, Bitcoin. Das ist
Ja.
einfach die Lösung.
Die Lösung für alles.
Gibt es da nicht einen
Nein, natürlich
Goldcoin
nicht.
oder sowas?
Ach, es gibt viele
Gibt es
Coins, ja.
bestimmt auch, ja.
Ja.
Nee. Aber eine kleine Portion Edelmetall ist sicherlich auch nie verkehrt, genauso wie sicherlich als Beimischung. Kryptovermögenswerte ja auch nicht schlecht sind. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn es denn da aus in der Szene? Ich meine, da ist ja jetzt auch, gab es ja jetzt auch erstmal einen Dämpfer, Gewinnmitnahmen.
Ich glaube, wir sind irgendwie jetzt gerade aktuell auf dem Niveau von November letzten Jahres, weil wenn wir halt sehen, von wo wir kommen, dann
Ja.
ist es noch okay, finde ich. Aber ja, aktuell bewegt sich das also, man kann es halt super sehen, dass sich das mit dem Nasdaq ziemlich mitbewegt, seit halt diese ETFs da sind. Und du kannst halt sagen, also wenn der Nasdaq halt runtergeht, dass dann der Kryptomarkt die gleiche Bewegung macht, mal zwei, mal drei und genauso in die andere Richtung. Also ich hatte Im Januar ist super gestartet und im Februar hat der Crypto-Space wieder komplett alles abgegeben, plus nochmal irgendwie 20% Verlust obendrauf. Und im nächsten Monat kann das halt, oder morgen schon, kann das halt wieder komplett anders aussehen. Also da braucht man halt gar nicht auf die Entwicklung von den letzten paar Wochen schauen. Es geht immer nur über Jahre. Also wo kommen wir halt her? Wo standen wir vor 2 Jahren? Und da kann man dann einen Trend sehen. Aber ja, was jetzt in den letzten paar Tagen oder Wochen passiert, ist eigentlich komplett irrelevant.
Gut. Also Zusammenfassung. Cashquote entsprechend erhöhen. Pulver trocken halten. Warten auf Gelegenheiten. Und sich nicht verunsichern lassen.
Soll keiner gesagt haben, wir haben es nicht gesagt.
Jetzt braucht
Soll keiner
erstmal
gesagt haben, was sie gesagt.
eine neue Regierung und dann werden wir mal sehen, was dann alles noch kommt.
Ah
So
ja,
machen wir
genau, das ist
das.
natürlich das Wichtigste. Darauf schaut die Welt.
Guck zum Abschluss nochmal, gab es irgendwelche Fragen? Nein, gab es nicht. Offensichtlich haben wir alles beantwortet. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Wir sehen uns dann wieder, ja, vermutlich dann in 2 Monaten. Pi mal Daumen, schauen wir mal. Wir werden das Ganze rechtzeitig annoncieren. Und bis dahin, ja, gehabt euch wohl und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.